Einen wunderschönen Sonntag euch allen und willkommen in der Sommerzeit. Soweit ist es nämlich auch schon wieder. Auch heute ist wieder so ein besonderer Sonntag, inzwischen der dritte für mich. Niemand sitzt hier im Saal, ausgenommen drei Personen vom Technikteam. Die Stühle sind komplett leer, weil dieses Virus, dessen Name ich schon so langsam nicht mehr hören kann, grassiert und wir deshalb keinen Gottesdienst miteinander feiern können. Aber wie es halt so ist, schwierige Situationen und Probleme, die fordern uns auch positiv heraus. Sie beleben unser Gebetsverhalten, sie fördern die Kreativität und bringen Lösungen hervor, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, beziehungsweise wenn ihr infiziert werden solltet, nur ganz schwache Symptome habt. Wir wollen ja trotzdem alle Vorsichtsmaßnahmen beherzigen und einhalten. Und so predige ich heute und voraussichtlich auch an den kommenden Sonntagen nicht unmittelbar und direkt zu euch, sondern auf elektronischem Weg. Bitte betet dafür, dass schon bald wieder Normalität in unserem Land und auf der ganzen Welt Einzug hält und wir uns persönlich auch wieder in unseren Räumen hier im Gospelhaus zu den Gottesdiensten treffen können. Betet auch bitte für diejenigen, die von dieser heimtückischen Krankheit und deren Folgen für ihre Gesundheit oder auch wirtschaftlich betroffen sind. Bevor ich zur heutigen Message komme, will ich einfach noch sagen, dass ich trotz der herausfordernden Umstände viel Freude an dieser kleinen Predigtserie mit dem Motto Richtung Ostern hatte. Ich finde das total cool, denn das hat mein Leben ein Stück weit mit beeinflusst. Ich habe mir ja überlegt gehabt, was kann ich denn tun, wie kann ich mich auf Karfreitag und Ostern vorbereiten? Und dann kam so das Stichwort Fasten auf und ich habe mir vorgenommen, bis Ostern keine Schokolade mehr zu essen. Das ist ziemlich hart für mich, weil Schokolade zu den Grundnahrungsmitteln gehört bei mir und es ist die einzige Süßigkeit, die mir wirklich schmeckt. Und weil meine Enkel das ja mitgekriegt haben, werde ich jeden Tag von ihnen darauf hingewiesen, dass ich ja keine Schokolade essen darf, bis zu Ostern. Diese Enkel achten ganz penibel darauf und so kann es einem gehen, wenn man schon in jungen Jahren Opa ist, so wie ich. Es gibt da aber auch noch ein paar andere Punkte, die für mich wieder sehr viel stärker in den Fokus gerückt sind. Ich spreche ja in dieser Serie über ein paar Dinge, die uns auf Karfreitag und Ostern vorbereiten sollen. Und das heutige Thema ist, sei ein Freund. Ich habe da eine Statistik gelesen über Freundschaften und Beziehungen, die von der Harvard University durchgeführt wurden. Und bei dieser Untersuchung wurden 9 Jahre lang über 7000 Leute begleitet und ihre Beziehungen wurden analysiert. Folgende Ergebnisse sind dabei herausgekommen. Menschen, die ganz alleine und eher isoliert leben, die haben eine bis zu 20% geringere Lebenserwartung als Leute, die freundschaftliche Beziehungen haben. Menschen, die Freundschaften pflegen, ansonsten aber vielleicht auch eher einen ungesunden Lebensstil pflegen, die haben eine deutlich höhere Lebenserwartung, die zwar gegenüber Leuten, die gesund essen und trinken, aber das ganz alleine tun. Das Fazit ist, lieber mit Freunden Eiscreme essen, hoffentlich geht das schon bald wieder, als mit Brokkoli ganz alleine früh sterben. Nein, das sollte ein Scherz sein, also bitte nicht so ernst nehmen. Dann haben sie noch herausgefunden, wenn Menschen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit gute Freunde haben, ist ihre Chance auf Heilung 4-mal größer als bei Menschen ohne solche Beziehungen. Vor 3 Monaten hat ein Mann, den ich ganz gut kenne, plötzlich einen Herzinfarkt bekommen. Er lag ziemlich übel da und hat sich schon überlegt, ob es nicht besser wäre, jetzt zu sterben. Dann hat er Besuch von einem seiner Enkelkinder bekommen und dieses Enkelkind hat gesagt, Opa, du kannst jetzt nicht sterben. Ich hab dich doch so lieb und ich brauche dich auch noch ganz lange Zeit. Innerhalb kurzer Zeit hat sich der Mann wieder berappelt. Und einer der Gründe war, dass er jetzt eine Perspektive hatte. Meine Enkel lieben und sie brauchen mich. Und viele wissenschaftliche Studien belegen, Freundschaften und Beziehungen sind unheimlich wichtig, dass du dein Leben gesund und mit Power durchziehen kannst. Im zweiten Teil der Bibel, da steht im Lukas-Evangelium Kapitel 6 in den Versen 12 bis 13 folgendes. Also Lukas 6, 12 bis 13. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Und ich meine, hier ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie Jesus Freundschaften aufgebaut hat. Er hat sich seine Freunde sehr sorgfältig ausgesucht, indem er gebetet hat. Ich habe dann auch noch einen ganz netten Eintrag im Facebook gefunden, den ich euch nicht vorenthalten will. Egal, wie jung deine Freunde sind, die Freunde von Jesus sind immer jünger. Freundschaft ist also ziemlich entscheidend im Leben. Billy Graham, einer der wichtigsten und erfolgreichsten Botschafter der frohen Botschaft von Jesus im 20. Jahrhundert, wurde am Ende seines Lebens mal gefragt, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, was würdest du anders machen? Und seine Antwort war, ich würde nicht mehr so viel reisen, ich würde nicht mehr so viel predigen, ich würde mir 12 gute Freunde aussuchen, in die ich alles rein investieren würde, was ich weiß. Ich würde sie lehren, ihnen beibringen, wie Gott über sie und die Menschen im Allgemeinen denkt und was Jesus für sie getan hat und noch weiter tun will. Und dann würde ich ihnen sagen, geht und sucht euch 12 Freunde und macht es mir nach. Dann sollen diese 12 wieder jeweils 12 Freunde finden und sofort sollte das laufen. Und nach 33 Jahren hätte ich dadurch mathematisch gesehen die ganze Welt erreicht und viel mehr Menschen für Jesus gewonnen. Daraus können wir folgern, dass der Schlüssel in Freundschaft liegt. Und so wollen wir als Gospelhaus eine Gemeinde sein, die dir und mir hilft, Freundschaften, starke Beziehungen so gut wie möglich zu leben. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir Kleingruppen haben, die bei uns Connect-Gruppen heißen. Und ich selber bin auch Teil einer solchen Connect-Gruppe. Da sind Menschen um mich herum, die mir helfen, an Jesus dran zu bleiben. Wie war das denn eigentlich bei Jesus und seinen 12 Aposteln? Waren die alle gleich oder hat es da auch Unterschiede gegeben? Jesus hatte sich 12 Männer ausgesucht. Und da gab es eine kleine Truppe, mit der Jesus ein bisschen enger verbunden war, nämlich Johannes, Jakobus und Simon, auch Petrus genannt. Das waren die engsten Freunde von Jesus und der allerbeste Freund von Jesus war Johannes. Das hat den Petrus ab und zu ganz schön gestresst, aber offensichtlich hat Jesus da Unterschiede gemacht bei den Männern. Dann waren noch die da, ich nenne sie mal die stillen Mitarbeiter, nämlich Andreas, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Judas, Iskariot. Das waren so diejenigen, die für verschiedene Dinge zuständig waren. Judas Iskariot zum Beispiel, das war der Kassenwart. Dann waren noch die eher etwas unbekannteren Freunde von Jesus, nämlich Jakobus der Jüngere, Judas und Simon der Zelot. Die drei gehörten auch zu den 12 Freunden. Und das zeigt uns, dass bei Jesus nicht alle gleich eng mit ihm waren. Da gab es Nuancen, gewisse Unterschiede. Heute möchte ich euch 2 entscheidende Punkte mitgeben, wenn es um die Frage geht, warum gehen Freundschaften auseinander? Wie kommt es, dass auch die besten Freundschaften zerbrechen können? Diese 2 Punkte, die gelten aber auch für Beziehungen in der Familie in Bezug auf Ehe oder auch auf die Kinder. Du kannst auch das Ganze auf eine Kleingruppe übertragen oder auch auf die Gemeinde. Es geht eigentlich immer um das Gleiche. Freundschaften gehen auseinander wegen Erwartungen. Und im engsten Freundeskreis, und das kann auch die Ehe sein, da gibt's immer unausgesprochene Erwartungen. Und dabei ist es so, dass du wissen musst, was von dir erwartet wird. Wir Baden-Württemberger sind Weltmeister im Nichtssagen, aber du solltest trotzdem genau wissen, was ich erwarte. Weil das macht man halt so. Das ist Anstand. Das ist echte Freundschaft. Wir sagen nichts und denken, wie kann man nur so doof sein und nicht merken, was ich erwarte. Das müsste der doch spüren, wie so ein Trüffelhund. Da musst du das riechen oder wie ein Prophet. Die meisten Ehefrauen glauben, dass ihr Mann der größte Prophet aller Zeiten ist. Der kann alles von meinen Augen ablesen. Er sieht alles, er weiß alles. Und bevor ich selber auf die Idee komme, bringt er mir schon den Kaffee. Und die Ehemänner sind der Meinung, ihre Ehefrau sei natürlich auch ganz klar eine Prophetin. Erwartungen. Die Jünger von Jesus hatten zum Beispiel damals klare Erwartungen, nämlich, dass Jesus das jüdische Volk befreit von den Römern und dann wird er für alle sichtbar ein mächtiges Königreich aufbauen, so wie früher bei König David. In Lukas Evangelium, Kapitel 9, Abvers 27, lesen wir davon, wie Jesus mit seinen drei engsten Freunden, also Johannes, Jakobus und Petrus, auf einen Berg hinaufgestiegen ist. Sie erleben, wie Moses und Elia dort erscheinen und wie Jesus in besonderer Weise verherrlicht wird. Und dann passiert Folgendes. Lukas 9, Vers 33. Schließlich wollten die zwei Männer gehen. Da rief Petrus, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Petrus wusste aber gar nicht, was er da sagte. Eigentlich drückt Petrus hier seine Erwartung aus. Mann, diese Situation, die halten wir jetzt fest und wir bauen eine feste Behausung. Außerdem soll damit für alle Welt klar werden, du bist der Sohn Gottes, der versprochene Messias und Retter. Was ist da eigentlich passiert? Ich will es versuchen, anhand von einer Box zu erklären. Hier ist die Wunschbox. Wir alle haben ja Wünsche. Und du ganz sicher auch. Wünsche an das Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie und so weiter. Auch Wünsche in deinen Freundschaften. Wünsche zu haben, ist überhaupt nichts Verkehrtes. Die meisten, die sich einen Lebenspartner wünschen, haben ja auch gewisse Wünsche, wie der sein soll. Also 1,80 groß mindestens, schlank, sportlich, Sixpack, möglichst reich, humorvoll, liebevoll, engagierter Christ und so weiter und so fort. Ich habe euch mal eine kleine Auswahl von Wünschen so an eine Freundschaft mitgebracht und eigentlich ist diese Liste endlos. Denkt an meinen Geburtstag, fragt nach, wie es bei mir so läuft. Ich kann immer anrufen, er ist einfach immer da und hat Zeit, hört mir zu, hat Verständnis, hilft beim Umzug, betet für mich, unterstützt mich, hilft immer gratis, hat ähnliche Interessen, hat die gleichen Hobbys. Wir können immer über alles reden, findet gut, was ich gut finde, bringt Geschenke mit, lädt mich zum Essen ein. Wir machen zusammen Sport, gehen mal auch ins Wellness. Wir können zusammen lachen, wir können zusammen weinen. Er gibt mir ehrlich Feedback und ich darf so sein, wie ich bin und so weiter und so fort. Und jetzt überleg mal, was für Wünsche hast du an eine Freundschaft, an die Ehebeziehung? Was ist da in deiner Wunschbox alles drin? Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht falsch, so eine Wunschbox zu haben. Du darfst auch bei Gott mega viele Wünsche haben. Dein Wunschzettel darf brutal lang sein. Da darfst du dann alles draufschreiben, was du dir so wünschst. Ein Haus, ein Auto, ein Boot oder auch kein Haus, kein Auto, kein Boot. Ganz egal. Es gibt dann auch eine Wunschbox in Bezug auf einen Pastor. Da ist zum Beispiel Folgendes. Ich wünsche mir, dass mein Pastor immer lächelt, aber stets mit einem ernsten Blick. Er ist 29 Jahre alt und hat seit 40 Jahren Berufserfahrung. Er arbeitet von morgens 8 bis Mitternacht und ist immer für seine Familie da. Er macht täglich 7 Hausbesuche und ist auch immer in seinem Büro erreichbar, wenn man ihn braucht. Er predigt kurz, knackig, theologisch, tiefgründig, aber nicht länger als 15 Minuten. Er verurteilt Sünde, tritt aber niemandem zu nahe. Er kümmert sich um die Jugend und verbringt die meiste Zeit mit älteren Menschen. Er verdient nicht viel, aber er ist immer bestens gekleidet, fährt ein großes Auto, möglichst aus Stuttgarter Produktion, kauft viele gute Bücher und gibt mehr als den Zehnten in die Gemeinde. Ich wünsche dir sehr viel Glück bei der Suche nach so einem Pastor. Aber das sind einfach so Wünsche. Ob die realistisch sind oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Warum gehen jetzt Freundschaften auseinander? Warum gehen Ehen auseinander? Nun, irgendwann merkst du, dass deine Wünsche eben sich nicht genau so erfüllen, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann kommt aus deiner Wunschbox irgendwann eine zweite Box heraus. Und die hole ich jetzt mal. Die Erwartungsbox. Und diese Box, die ist ziemlich gemein. Wenn Wünsche sich nicht erfüllen, werden sie zu Erwartungen. Das war beim Petrus schon so. Er erwartete, dass wir hier 3 Hütten bauen. Und wenn das nicht läuft, dann habe ich ein Problem mit dir. Das passiert auch in Freundschaften. Wenn der eine die Erwartungen des anderen nicht erfüllt, dann sind wir halt keine Freunde mehr. Wenn du Erwartungen hast, dann passieren meistens etwa 3 Dinge in deiner Freundschaft oder auch in deiner Ehe. Das erste ist, man fängt an, Druck auszuüben. Ich verlange von dir, dass du das so machst und dich so und so verhältst. Überleg mal, wie viel Druck du auf deine Frau ausübst. Oder wie viel Druck machst du deinem Mann, liebe Frau? Wie viel Druck machst du deinem Freund? Wenn aus der Wunschbox, die Erwartungsbox herausgelassen wird, dann wird es meistens ziemlich hässlich. Die zweite Reaktion ist, man beginnt damit, sich zurückzuziehen. Das ist ein klassischer Schwabe. Man sagt nichts mehr. Da wird dann zwar nicht gestritten, aber es gibt ja auch ein böses Schweigen. Und nach 10 Jahren sagt man dann dem anderen vielleicht, Mensch, vor 10 Jahren, da hast du mich mega verletzt und enttäuscht. Und jetzt ist Schluss. Die dritte Möglichkeit als Reaktion ist, man weicht aus. Man geht dem Problem aus dem Weg, indem es nicht angesprochen wird. Man weicht dem Mann aus, der Frau aus, man weicht dem Freund aus. Es nervt einfach nur noch alles. Im Brief an die Galater schreibt der Apostel Paulus Folgendes im Kapitel 5, in den Versen 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Geniale Frage, oder? Ist das bei euch so? Wie können wir denn jetzt das Dilemma mit dieser Erwartungsbox lösen? Und jetzt müsst ihr wirklich gut aufpassen, denn das ist extrem wichtig. Wir alle, ohne Ausnahme, wir haben so eine Erwartungsbox. Erwartungen zerstören jede Freundschaft, jede Beziehung. Und deshalb muss deine Erwartungsbox zurück in die Wunschbox. Jetzt sagst du vielleicht, ja nein, aber was ist, wenn er dann das Ganze doch nicht so macht? Genau das ist der springende Punkt. Und dann nimmst du deine Wunschbox und legst sie bei Jesus am Kreuz ab. Verstehst du? Du bringst sie zu Jesus. Wenn man das nämlich nicht macht, passiert über kurz oder lang der Bruch. Man geht auseinander als Freunde, man geht auseinander als Ehepaar. Tausende sind schon mit Jesus unterwegs gewesen, hatten den klaren Wunsch, das Reich Gottes aufzubauen, dass es durchbricht, dass es sich manifestiert und etabliert. Und so waren auch die Jünger damals drauf. Ihre Wünsche wurden zu Erwartungen, aber Jesus hat die Erwartungen einfach nicht erfüllt. Und Tausende sind von Jesus weggelaufen, weil sie nicht gelernt haben, dass Gott für ihre Wünsche zuständig ist und für sie kämpft, dass Gott an ihrer Seite ist. Wie oft erleben wir Freundschaften oder wir erleben auch Ehen, als würde es die Wunder von Gott in diesen Beziehungen gar nicht geben. Ich habe meine Erwartungsbox an meine Frau weggepackt. Ich habe auch eine große Wunschbox. Und ich bringe sie jeden Tag zu Jesus, wenn ich mit ihm rede. Und dabei bitte ich ihn immer wieder, dass er Wunder tut. Das größte Problem ist übrigens gar nicht meine Frau, sondern das bin ich selber. Der nächste Punkt in dieser Message ist folgender. Es gibt immer Enttäuschungen. Bei den Freunden von Jesus war auch ja dieser Judas Iskariot. Ich glaube, du wirst in deinem Leben, wenn du lange genug lebst, immer auch einen solchen Judas haben. Irgendwann wird sich einer deiner guten Freunde, eine deiner guten Freundinnen zu einem Judas entwickeln. Die Person, die du aufgebaut hast, der du finanziell unter die Arme gegriffen hast, du hast für sie gebetet, du hast dich in ihr Leben investiert, das wird dieselbe Person sein, die dich verrät, verkauft und dir in den Rücken fällt. Wie kann ich mit sowas umgehen? Stell dir vor, da hängt Jesus am Kreuz, weil Judas ihn verkauft hatte. Und alle seine Freunde, mit einer Ausnahme, haben sich aus dem Staub gemacht. Ich denke, das hat Jesus wahnsinnig wehgetan, denn was hatte er nicht alles in diese Nobodies rein investiert? Wenn zwei Menschen, die mal eng befreundet waren und jetzt scheinbar unversöhnlich getrennt sind, wenn die auseinanderlaufen, dann ist das total tragisch. Aber wenn sie sich, jeder für sich, zu Jesus hin bewegen, dann verbindet das Kreuz diese beiden wieder. Auch wenn sie vielleicht zunächst noch enttäuscht sind voneinander und vielleicht auch noch zerstritten sind. Aber wenn du einen Schritt auf Jesus zugehst, gehst du gleichzeitig auch auf die andere Person zu. Und Jesus, er verbindet wieder, macht dich bereit zu vergeben und versöhnt Menschen. Er heilt Beziehungen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 20, sagt Jesus, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist das Geheimnis. Wenn zwei, auch wenn sie zerstritten sind, zu Jesus kommen, in seinem Namen da sind, dann ist er mitten unter ihnen und er verbindet dafür. Deswegen sorg dafür, dass Jesus in deinem Leben immer im Zentrum ist. Er weiß ganz genau, was du erlebst. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was du empfindest. Er kennt dich und all diese schwierigen Phasen und Umstände. Aber durch sein Kreuz verbindet er dich wieder mit Menschen, die dich enttäuscht haben. Ich möchte zum Ende noch ein Zitat aus der Bibel bringen, nämlich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Welche Menschen verschlingt der Teufel? Es sind diejenigen, die von Freundschaften und Beziehungen in der Gemeinde enttäuscht worden sind. In aller Regel kommen Menschen zum Glauben an Jesus durch Beziehungen, durch Freundschaften zu einem Christen. Aber Menschen verlassen die Gemeinde auch wegen Freundschaften. Freundschaft ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und wenn der Teufel herumläuft, dann sucht er die Frauen und Männer, die enttäuscht sind und sich deswegen isoliert irgendwo am Rand aufhalten oder sogar versuchen, als Solisten durchzukommen. Weil sie enttäuscht sind, sagen sie, das wird mir nie wieder passieren. Der Teufel nutzt hier deine momentane Schwäche aus. Oft sucht er sich Leute, die starke Freundschaften pflegen, stark im Geben sind und im Dienen sind und deswegen natürlich auch öfter mal ausgenutzt wurden. Sie erleben Enttäuschungen und sagen dann irgendwann, das passiert mir nie wieder. Dann hat der Teufel dich genau an dem Punkt, wo er dich haben will. Dass du eine verbitterte Person bist, die Freundschaft nur noch mit angezogener Handbremse zulässt. Viele haben die Handbremse angezogen in ihrer Ehe, bei Freundschaften, in ihrer Kleingruppe, auch in der Gemeinde. Und man ist immer vorsichtig, denn man weiß ja nie, dann bin ich wenigstens nicht enttäuscht. Aber Freundschaft bedeutet, dass du verletzlich bist und dass du verletzlich bleibst. Wenn du dich von deinen Freundschaften oder auch in deiner Ehe wegbewegst, wenn du dich da abwendest, dann bist du ein gefundenes Fressen für den Teufel. Dann sind da die unerfüllten Erwartungen und Wünsche da. Das Kreuz verbindet dich nicht mehr mit den anderen. Als Jesus am Kreuz hing, war auch er massiv enttäuscht von seinen engen Freunden. Der eine hatte ihn für Geld an die Feinde ausgeliefert, die anderen hatten sich verkrümelt und aus dem Staub gemacht. Sogar der Vater im Himmel hatte sich von ihm abgewendet, weil jetzt die komplette Schuld der ganzen Welt auf ihm lag. Aber dann spricht Jesus ein Gebet, das echte Freundschaft definiert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie mir da antun. Dein Frust und dein Schmerz in Freundschaften müssen eigentlich immer in diesem Gebet münden. Vater, vergib meinen Freunden, vergib meinem Ehepartner, vergib meinen Kindern. Sie wissen nicht, was sie mir antun. Damit legst du Gott alles hin, der dein Leben in seiner Hand hält. Und ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke für dein Vorbild, wie du Freundschaft gelebt hast auf einem neuen und höheren Level. Du hast dich enttäuschen lassen von deinen engsten Freunden. Und trotz Wünschen und Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, hast du diese Freundschaften nicht weggeworfen. Und so lege ich meine Wünsche, meine Erfahrungen und meine Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben. Ich lege dir auch mein bitteres Herz hin. Ich vertraue dir, dass du am Ende einfach alles nur gut machst, dass du Versöhnung und Heilung schenkst. Du kämpfst um mich, du kämpfst für mich und es ist so gut zu wissen. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade bei Menschen anklopfst, weil es für sie allerhöchste Zeit ist, ihr Leben in deine Hände zu legen. Gott hat dich schon öfter angesprochen. Heute wieder. Er hat dich eingeladen, ein Freund von Jesus zu werden. Ich lade dich ein, auf diese Einladung von Gott einzugehen und zu sagen, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände. Vergib mir meine Fehler und meine Sünden. Ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast. Mein Leben gehört von jetzt an dir. Ich möchte auch noch für die momentane Situation beten. Herr, du siehst, dass dieses Virus gerade grassiert und wir nicht wissen, was morgen und übermorgen ist. Wir starke Einschränkungen haben in unserem Leben. Aber das ist noch ein Sonderangebot. Da gibt es so viele Menschen, die massiv betroffen sind. Sei es durch Krankheit, indem sie infiziert worden sind, oder auch dass es Geschäftsleute sind, Mitarbeiter in Firmen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll und die massiv drin hängen. Ich bitte dich, dass du sie versorgst, dass du sie erhältst und dass du bei ihnen bist und sie segnest. Ganz besonders bete ich auch für das Pflegepersonal und die Ärzte, die jetzt wirklich ganz konkret mit diesen einzelnen Kranken zu tun haben. Bewahre du sie. Hilf ihnen, dass sie diese ganze Epidemie gut überstehen, kräftemäßig, aber auch gesundheitlich. Und lass sie letzten Endes gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen. Ich bete auch, dass es möglichst schnell wieder dazu kommt, dass unser Leben wieder einen normaleren Weg gehen kann. Wir uns wieder treffen können als Freunde, als Bekannte, als Leute hier in dieser Gemeinde. Bitte hilf, dass das möglichst schnell wieder gut wird. Amen. Ich habe da noch einen Hinweis in eigener Sache. Wer das Gospelhaus mit seinen ganzen Diensten, die wir haben, auch finanziell unterstützen möchte, der hat die Möglichkeit, über unser Konto, das hier eingeblendet ist, zu spenden. Und ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Einen schönen Sonntag.